Liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, in Lesung, Antwortgesang und Evangelium dieses Tages treffen wir dreimal Maria, die Mutter des Herrn, in je verschiedener Weise als Betende an. In der Apostelgeschichte finden wir sie in der Mitte der Gemeinschaft der Jünger, die sich im Abendmahlsaal versammelt haben und nun den zum Vater aufgestiegenen Herrn anrufen, dass er seine Verheißung erfülle. In wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Maria führt die werdende Kirche im Gebet an. Sie ist gleichsam die betende Kirche in Person. Und so steht sie mit der großen Gemeinschaft der Heiligen als deren Mitte noch immer vor Gott und bittet für uns. Bittet ihren Sohn darum, dass er der Kirche und der Welt neu seinen Geist sende und das Angesicht der Erde erneuere. Wir antworten auf die Lesung, haben auf die Lesung geantwortet, indem wir mit Maria den großen Lobgesang gesungen haben, den sie angestimmt hat, als Elisabeth sie ihres Glaubens wegen selig gepriesen hatte. Dies ist ein Gebet des Dankes, der Freude an Gott, der Lobpreisung für seine großen Taten. Der Grundton dieses Liedes ist gleich im ersten Wort angegeben. Meine Seele macht den Herrn groß. Gott groß machen, das heißt ihm Raum geben in der Welt, im eigenen Leben, ihn einlassen in unsere Zeit und in unser Tun. Dies ist das tiefste Wesen des rechten Betens. Wo Gott groß wird, wird der Mensch nicht klein. Da wird auch der Mensch groß und die Welt wird hell. Schließlich im Evangelium richtet Maria zugunsten von Freunden, die in Verlegenheit sind, eine Bitte an ihren Sohn. Auf den ersten Blick kann dies als ein ganz menschliches Gespräch zwischen Mutter und Sohn erscheinen. Und ein Gespräch von tiefster Menschlichkeit ist es ja auch. Aber Maria redet Jesus doch nicht einfach als einen Menschen an, auf dessen Fantasie und Hilfsbereitschaft sie etwa bauen würde. Sie vertraut menschliche Not seiner Macht an, einer Macht, die über menschliches Können und Vermögen hinausgeht. Und so sehen wir es im Gespräch mit Jesus doch als betende, als fürbittende Mutter. Es lohnt sich, in dieses Evangelium tiefer hineinzuhören, um Jesus und Maria besser zu verstehen, aber gerade auch, um von Maria das rechte Beten zu erlernen. Maria richtet keine eigentliche Bitte an Jesus. Sie sagt ihm nur, sie haben keinen Wein mehr. Hochzeiten im Heiligen Land dauerten eine ganze Woche lang, das ganze Dorf war beteiligt, und so wurden große Mengen Weines gebraucht. Nun sind die Brautleute in Verlegenheit und Maria sagt es Jesus ganz einfach. Sie bittet nicht um irgendetwas Bestimmtes, schon gar nicht darum, dass Jesus seine Macht tue, ein Mirakel mache, Wein produziere. Sie vertraut nur Jesus einfach die Sache an und überlässt es ihm, was er daraufhin tun wird. So sehen wir in den einfachen Worten der Mutter Jesu zweierlei. Einerseits ihre liebevolle Fürsorge für die Menschen, ihre mütterliche Wachheit, mit der sie die Bedrängnis der anderen wahrnimmt. Wir sehen ihre herzliche Güte und ihre Hilfsbereitschaft. Zu dieser Mutter pilgern die Menschen seit Generationen hier nach Altötting. Ihr vertrauen wir unsere Sorgen, Nöte und Bedrängnisse an, die Helfen, die Güte der Mutter, der wir uns anvertrauen. Hier sehen wir sie zum ersten Mal in der Heiligen Schrift. Aber zu diesem ersten und uns allen vertrauten Aspekt kommt noch ein zweiter, den wir leicht übersehen. Maria überlässt alles dem Herrn. Sie hat in Nazareth ihren Willen in Gottes Willen hineingegeben. Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ihre bleibende Grundhaltung. Und so lehrt sie uns beten, nicht unseren Willen und unsere Wünsche, so wichtig sie uns sind, so einsichtig sie uns sind, nicht unseren Willen und unsere Wünsche Gott gegenüber durchsetzen wollen, sondern sie zu ihm hintragen und ihm überlassen, was er tun wird. Von Maria lernen wir die helfende Güte, aber auch die Demut und die Großzügigkeit, die Großzügigkeit Gottes Willen anzunehmen und ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass seine Antwort, wie sie auch sein wird, das wahrhaft Gute für uns, für mich ist. Das Verhalten und die Worte Marias, glaube ich, können wir sehr gut begreifen. Umso schwerer fällt es uns, die Antwort Jesu zu verstehen. Schon die Antwort gefällt uns nicht. Frau, warum sagt er nicht Mutter? Nun, diese Anrede drückt die Stellung Marias in der Heilsgeschichte aus. Sie weist voraus auf die Stunde der Kreuzigung, in der Jesus zu ihr sagen wird: Frau, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Sie weist so voraus auf die Stunde, in der er die Frau, seine Mutter, zur Mutter aller Jünger machen wird. Und sie weist zurück auf den Bericht von der Erschaffung Evas. Adam sah sich als Mensch allein in der Schöpfung, bei all ihrem Reichtum. Da wird Eva geschaffen und nun hat er die Gefährtin gefunden, auf die er wartete und die er mit dem Wort Frau benannte. So steht Maria als die neue, die endgültige Frau im Johannesevangelium, als die Gefährtin des Erlösers, als unsere Mutter. Die scheinbar abweisende Antwort drückt die Größe ihrer bleibenden Sendung aus. Aber noch weniger gefällt uns, was Jesus dann in Kana zu Maria sagt. Was willst du von mir, Frau? Wörtlich heißt es sogar: Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wir möchten einwenden: Viel hast du zu tun mit ihr. Sie hat dir Fleisch und Blut gegeben, deinen Leib und nicht nur den Leib. Sie hat dich mit ihrem aus dem Herzen kommenden Ja getragen und dich mit mütterlicher Liebe ins Leben, in die Gemeinschaft des Volkes Israel eingeführt und eingelebt. Wenn wir so mit Jesus reden, sind wir aber schon auf dem Weg, seine Antwort zu verstehen. Denn all das muss uns daran erinnern, dass es bei der Menschwerdung Jesu zwei Dialoge gibt, die zusammengehören und einander mit zu einem einzigen ineinander verschmelzen. Da ist zuerst der Dialog, den Maria mit dem Erzengel Gabriel führt und in dem sie sagt: Mir geschehe nach deinem Wort. Dazu aber gibt es eine Parallele, gleichsam einen innergöttlichen Dialog, von dem uns der Hebräerbrief erzählt, der uns sagt, dass gleichsam die Worte des Psalmes 40 zu einem Gespräch zwischen Vater und Sohn geworden sind, in dem sich die Menschwerdung eröffnet. Der ewige Sohn sagt zum Vater: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Das Ja des Sohnes, ich komme, deinen Willen zu tun. Und das Ja Marias, mir geschehe nach deinem Wort. Dieses doppelte Ja wird zu einem einzigen Ja. Und so wird das Wort Fleisch in Maria. In diesem doppelten Ja nimmt der Sohnesgehorsam Leib an, schenkt Maria mit ihrem Ja ihm den Leib. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Was sie im tiefsten miteinander zu tun haben, ist dieses zweifache Ja, in dessen Zusammenfallen die Menschwerdung geschehen ist. Auf diesen Punkt ihrer tiefsten Einheit miteinander führt der Herr mit seiner Antwort hin, dorthin verweist er die Mutter. Dort, in dem gemeinsamen Ja zum Willen des Vaters, findet sich die Lösung. Und zu diesem Punkt sollen auch wir immer neu hingehen lernen. Dort wird Antwort auf unsere Fragen. Von da aus verstehen wir nun auch den zweiten Satz der Antwort Jesu: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus handelt nie einfach aus eigenem, niemals um einfach nach außen zu gefallen. Er handelt immer vom Vater her. Und gerade das eint ihn mit Maria, denn dorthin, in diese Willenseinheit mit dem Vater, wollte auch sie ihre Bitte legen. Deswegen kann sie erstaunlicherweise nach der scheinbar abweisenden Antwort Jesu ganz einfach zu den Dienern sagen: Was er euch sagt, das tut. Jesus wirkt kein Mirakel, spielt nicht mit seiner Macht in einer eigentlich ganz privaten Angelegenheit. Nein, er wirkt ein Zeichen, mit dem er seine Stunde ankündigt. Die Stunde der Hochzeit, die Stunde der Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Er macht nicht einfach Wein, sondern er verwandelt die menschliche Hochzeit in ein Bild des göttlichen Hochzeitsfestes, zu dem der Vater durch den Sohn einlädt und in dem er die Fülle des Guten schenkt, in der Fülle des Weines dargestellt ist. Die Hochzeit wird zum Bild jenes Augenblickes, in dem Jesus die Liebe bis zum Äußersten schenkt, seinen Leib aufreißen lässt und so sich für immer uns gibt, Einheit mit uns wird, Hochzeit zwischen Gott und Mensch, die Stunde des Kreuzes, die Stunde, von der das Sakrament kommt, in dem er wahrhaft sich uns mit Fleisch und Blut gibt, seinen Leib in unsere Hände und unser Herz legt und so Hochzeit hält. Und so wird auf wahrhaft göttliche Weise auch die Not des Augenblicks gelöst und die anfängliche Frage weit überschritten. Jesu Stunde ist noch nicht da, aber im Zeichen der Verwandlung von Wasser und Wein, im Zeichen der festlichen Gabe, nimmt er zeichenhaft seine Stunde jetzt schon vorweg. Seine Stunde ist das Kreuz, seine endgültige Stunde ist seine Wiederkunft. Immerfort nimmt er gerade auch diese endgültige Stunde vorweg in der heiligen Eucharistie, in der immer jetzt schon kommt. Und immer neu tut er es auf die Fürbitte seiner Mutter, auf die Fürbitte der Kirche hin, die in den eucharistischen Gebeten ihn anruft: Komm, Herr Jesus. Im Hochgebet bittet die Kirche ihn immer neu um die Vorwegnahme seiner Stunde, darum, dass er jetzt schon komme und sich uns schenke. So wollen wir uns von Maria, von der Gnadenmutter von Altötting, von der Mutter aller Glaubenden auf die Stunde Jesu zuführen lassen. Bitten wir ihn, dass er uns schenkt, ihn immer mehr zu erkennen und zu verstehen. Und lassen wir das Empfangen nicht auf den Augenblick der Kommunion beschränkt sein. Er bleibt da in der heiligen Hostie und wartet immerfort auf uns. Die Anbetung des Herrn in der Eucharistie hat in Altötting, in der alten Schatzkammer, einen neuen Ort gefunden. Maria und Jesus gehören zusammen. Mit ihr wollen wir im Gespräch mit dem Herrn bleiben und so ihn besser empfangen lernen. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns, wie du in Kana für die Brautleute gebeten hast. Führe uns zu Jesus, immer von neuem. Amen.